Grüß Gott und herzlich willkommen Ihnen allen, sagt Ihnen Marion Kuhl. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ein Gruß auch an alle Zuhörer von Radio Maria in Südtirol. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das sagt Jesus Christus von sich selbst. Wir begeben uns heute auf Spurensuche nach dem Weg zum Leben. Sie sind diese Woche eingeladen zu einer vierteiligen Exerzitienreihe zum Thema Der Weg zum Leben. Der Kompass auf diesem Weg ist die Ausrichtung Jesu. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und so heißt auch unser heutiger erster Teil. Durch diese Tage führt uns ein erfahrener Exerzitienleiter, Pater Gregor Lenzen, der Provinzial der Passionisten aus München, Pasing. Grüß Gott, Pater Gregor.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für diese intensiven Exerzitientage, in dem Sinne, jeden Nachmittag um 14 Uhr treffen wir uns zu dieser Reihe. Ich danke Ihnen schon einmal vorab und Ihnen das Wort jetzt.
Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen und Sie, wie gesagt, einladen, in diesen kommenden Tagen bis Donnerstag gemeinsam mit mir eine geistliche Wegstrecke zu gehen. Unsere Lebenswege kreuzen sich anlässlich dieser Radioexerzitien und ich freue mich auf Ihre Weggemeinschaft. Es ist ja der Herr selbst, der uns auf diesen Weg ruft und wir folgen letztlich seiner Einladung, wenn wir solche geistlichen Übungen beginnen. Kommt und seht, hat er zu den Jüngern gesagt. Und auch wir wollen mit ihm gehen und sehen, wo er wohnt und bei ihm bleiben. Soweit Ihnen das möglich ist, wäre es sicher gut, wenn Sie die gehörten Impulse und Anregungen auch noch ein wenig in der Stille vor dem Herrn, vielleicht sogar vor dem Herrn im Tabernakel, nachdenken und nachbeten könnten. Wir wollen also mit ihm gehen und sehen, wo er wohnt und bei ihm bleiben. Wir folgen ihm, weil wir seinen Worten glauben, die er zu seinen Jüngern gesprochen hat. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Angesichts der Fülle von Wegen, die sich uns Menschen eröffnen, gilt es, den richtigen herauszufinden, den Weg, der zum Leben führt. Und das ist gar nicht so einfach. Denn es wird uns Leben unter mancherlei Vorzeichen verheißen, aber oft sind es nur Scheinformen oder Zerrformen von Leben. Nur einer kann uns wirkliches und wahres Leben schenken, und das ist das Leben selbst, unser Herr Jesus Christus, der Ursprung des Lebens. Als Christen glauben wir, dass Christus uns durch sein Wort und Beispiel den Weg zum Leben gezeigt hat, ja, dass er eben selbst dieser Weg ist. Wir können nicht mehr wie die Jünger Jesu damals fragen, wie sollen wir den Weg kennen? Denn den Weg kennen wir schon lange oder müssten ihn eigentlich schon lange kennen. Er heißt Jesus Christus. Er hat ein Gesicht. Er ist eine Person. Und so schreibt Abt Christian Schütz ganz richtig im Lexikon der Spiritualität: Jesus ist so sehr der Weg Gottes zu uns, dass er gleichzeitig zu unserem Weg zu Gott werden kann. In seiner Menschwerdung ist er nicht nur unseren Lebensweg gegangen, sondern zugleich ein für alle Mal auch unser Weg geworden. Es gibt nur noch einen Weg und der ist Person, Jesus Christus. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der Taufe haben wir Christen begonnen, diesen Weg, Jesus Christus, zu gehen. In ihm zu leben, aus seinem Geist heraus zu leben, seine Lebensstationen nachzugehen. Und durch Exerzitien, durch geistliche Übungen üben wir uns immer wieder von Neuem ein, in diesen Weg, der eine Lebensweise, eine Existenzweise darstellt. Denn, und das werden Sie mir wohl alle auch bestätigen, es ist nicht selbstverständlich, auf diesem Weg zu bleiben. Allzu oft gerät man in Gefahr, davon abzuirren und andere, scheinbar bequemere und leichtere Wege einzuschlagen. Dass wir uns heute trotzdem wieder auf diesem Weg zusammenfinden, beweist, dass wir von derselben Hoffnung erfüllt sind wie David etwa, der im Psalm 16 sagt: Du zeigst mir die Wege zum Leben. So geht es in diesen Exerzitien darum, uns den Weg Jesu wiederum vor Augen zu halten und uns bewusst im Geist der Nachfolge für ihn zu entscheiden. Dieser Weg hat, wie gesagt, konkrete Abschnitte und Stationen. Dieser Weg führt uns auch an bestimmte Kreuzungen, die eine Entscheidung von uns verlangen. Dieser Weg ist spannend und manchmal geradezu abenteuerlich. Wenn wir uns in die Nachfolge Christi begeben, dann hat der Herr viele Überraschungen für uns bereit. Interessanterweise wird in der Apostelgeschichte das junge Christentum schlicht der Weg oder der Weg des Herrn oder auch der neue Weg genannt. Ein Apostel Paulus musste später bekennen: Ich habe den neuen Weg bis auf den Tod verfolgt. Daraus wird deutlich, dass Christsein etwas mit Unterwegssein zu tun hat. Das Leben mit Gott ist etwas zutiefst Dynamisches, nichts Statisches. Wir dürfen in diesem Leben mit Christus nicht stehen bleiben und uns nicht auf alten Lorbeeren ausruhen. Gott will, dass wir immer wachsam und gespannt bleiben, ausgestreckt nach dem, was vor uns ist, wie es im Philipperbrief heißt. Immer das Ziel vor Augen, gehen wir unseren Weg mit Christus, folgen wir ihm auf dem Weg des Kreuzes und fragen gemeinsam mit ihm nach dem Willen des Vaters. Nach dem heiligen Ignatius von Loyola, dem Gründer der Jesuiten, sollen geistliche Übungen dazu dienen, den göttlichen Willen in der Einstellung des eigenen Lebens zum Heil der Seele zu suchen und zu finden. Viele von ihnen machen nicht das erste Mal Exerzitien. Viele von ihnen haben bestimmt schon gewisse Schritte im geistlichen Leben getan. Und trotzdem handelt es sich immer wieder um eine neue Erfahrung, da die Einstellung des eigenen Lebens, wie es Ignatius formuliert, jeweils eine andere ist. Sie sind heute nicht mehr dieselben wie vor einem Jahr. Das Leben hinterlässt seine Spuren in uns, die Begegnungen, die Erfahrungen, die Erlebnisse, die Freuden und Leiden, sie hinterlassen eine Spur in uns und verändern uns. In der jeweils neuen Einstellung des Lebens geht es aber auch darum, immer jeweils neu seinen Willen, den Willen Gottes für unser Leben zu erspüren und zu erkennen. So begeben wir uns mit dem heutigen Tag auf einen Übungsweg, um wieder klarer die Zeichen und Wegweiser in unserem Leben deuten zu können, die Gott uns an den Weg stellt, damit wir unser tiefstes und letztes Ziel nicht verfehlen. Jeder Weg hat in der Regel einen Ausgangspunkt und ein Ziel. Unterwegs ist man normalerweise mit einem Ziel vor Augen, das einen auf dem Weg bleiben und weiterschreiten lässt. Sicher, manchmal schlendern wir scheinbar ziellos durch die Gegend, aber am Ende richtet sich unser Auge doch wieder auf ein Ziel, das wir ansteuern. Und das Ziel prägt auch den Weg und die Art und Weise, wie wir unseren Weg gehen. Haben wir zum Beispiel etwas Schönes vor uns, dann ist unser Schritt anders, freudiger, beschwingter, als wenn wir auf etwas zugehen, wovor wir etwa Angst haben. Da gehen wir langsamer, da verlangsamt sich unser Schritt und wird schwerer. So prägt das Ziel den Weg und die Art, den Weg zu gehen. Im sogenannten Prinzip und Fundament der ignatianischen Exerzitien wird uns ein solches Ziel, eine Zielvorgabe gemacht und vor Augen gestellt. Hier wird dem Menschen eine Perspektive, eine Vision für sein Leben gezeigt, das auch seinen Weg und die Art, diesen Weg zu gehen, prägen wird. Hören wir zunächst die Worte des heiligen Ignatius im Prinzip und Fundament. Er sagt: Der Mensch ist geschaffen dazu hin, Gott unseren Herrn zu loben, ihm Ehrfurcht zu erweisen und zu dienen und damit seine Seele zu retten. Die anderen Dinge auf Erden sind zum Menschen hin geschaffen, und zwar damit sie ihm bei der Verfolgung des Zieles helfen, zu dem hin er geschaffen ist. Hieraus folgt, dass der Mensch dieselben so weit zu gebrauchen hat, als sie ihm auf sein Ziel hin helfen, und so weit lassen muss, als sie ihn daran hindern. Darum ist es notwendig, uns allen geschaffenen Dingen gegenüber gleichmütig zu verhalten. In allem, was der Freiheit unseres Willens überlassen und nicht verboten ist. Einzig das sollen wir ersehnen und erwählen, was uns mehr zum Ziel hinführt, auf das hin wir geschaffen sind. Diese Worte des heiligen Ignatius umschreiben den Exerzitienvorgang wie eine Kurzformel. Er bringt die Dinge hier wirklich sehr knapp und treffend auf einen Punkt. Er sagt, der Mensch ist grundsätzlich zu Lob, Ehre und Dienst Gottes geschaffen. Und dazu und auf diesem Wege seine Seele zu retten. Und die anderen Dinge auf Erden, und das können nicht nur Dinge sein, sondern auch Aufgaben, Menschen, selbst unsere eigenen Gefühle, sollen uns letzten Endes helfen, dieses grundsätzliche und ewige Ziel unserer menschlichen Existenz zu erreichen und zu erfüllen. Diesen Lob, diese Ehre, diesen Dienst vor Gott. Das ist das Grundkriterium. Und wenn wir spüren, dass sie uns nicht helfen, die Dinge auf dem Antlitz der Erde, dann sagt Ignatius, sollen wir uns von ihnen lösen, sie lassen. Es geht also hier um eine Freiheit des Haben und Lassenkönnens, immer mit dem Blick auf das letzte und tiefste Ziel unseres menschlichen Daseins. Und die Haltung des Gleichmuts, die Ignatius hier anführt, ist im Grunde jene Freiheit, die uns erlaubt, haben, aber auch lassen zu können. Also die Dinge dürfen nicht uns besitzen und beherrschen, sondern wir sollen in Freiheit mit ihnen umgehen und sie immer so gebrauchen, dass sie uns helfen auf unser ewiges Ziel hin. Diese Worte des heiligen Ignatius von Loyola erinnern uns auch an die erste Katechismusfrage, mit der früher der Katechismus begonnen hat, nämlich wozu bin ich auf Erden? Er macht hier ganz deutlich, dass wir von Gott geschaffen sind, vor ihn gesetzt sind auf diese Erde und für ihn bestimmt sind und dazu berufen, teilzunehmen an seiner Herrlichkeit. So ist die Liebe Gottes der tiefste Grund unseres Daseins und zugleich auch unser letztes und eigentliches Ziel. Wir sind aus der Liebe geboren worden, hervorgegangen aus dem liebenden Herzen Gottes, des Schöpfers, und dazu bestimmt einmal wieder ewig auch mit dieser göttlichen Liebe vereint zu werden. Das ist der große Spannungsbogen unseres Lebens. Es ist immer der Gott, der größer ist, als wir ihn uns ausdenken können, der uns in sein Leben mit hineinzieht. Es ist der dreifaltige Gott, in dessen dreifaltiges Leben wir durch die Taufe, durch die Sakramente, durch unser Gebetsleben hineingenommen werden. So führt unser irdischer Weg während unseres irdischen Lebens durch den Sohn im Geist zum Vater. Das ist die große Perspektive, die große Vision unseres irdischen Daseins. Das verleiht unserem Leben den eigentlichen Sinn. Ohne eine solche Vision, ohne eine Perspektive für sein Leben, kann kein Mensch wachsen und reifen. Das ist eine Grundwahrheit. So sagt Heinrich Spähmann zum Beispiel: Was wir im Auge haben, das trägt uns, da hinein werden wir verwandelt und wir kommen, wohin wir schauen. Im Auge haben wir ja in der Regel viele Dinge in unserem Leben. Mit diesem Ausdruck etwas im Auge haben bezeichnen wir ja unser eigentliches aktuelles Interesse, das, was unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte sozusagen fesselt, worauf sich auch unsere Begierde unter Umständen richtet. Und davon werden wir ja auch in unserem Denken und Handeln bestimmt. Wenn wir also jetzt nur materielle Dinge im Auge haben, wenn wir nur unsere innerweltlichen, persönlichen Interessen verfolgen, dann wird diese materielle Welt auch unser Leben, unser Inneres, unsere Persönlichkeit prägen. Wenn wir aber in allem und durch alles hindurch Gott im Auge haben, dann wird sein göttliches Wesen, seine göttliche Liebe uns immer mehr ergreifen, verwandeln und wir werden, wie Spähmann es sagt, da hinein verwandelt, wohin wir schauen. Wir kommen, wohin wir schauen. Es ist für uns Menschen deswegen unabdingbar notwendig, im wahrsten Sinne des Wortes, die Not unserer menschlichen Existenz wendend, dass wir grundsätzlich Gott im Auge haben, damit wir einmal zu ihm kommen und vorher schon immer mehr in ihn hinein verwandelt werden. Diese Perspektive auf Gott hin, dieses Ausgerichtetsein des Menschen auf Gott hin, wird uns durch Gott selbst vermittelt. Er ist es, der uns durch seinen Heiligen Geist letzten Endes ausrichtet auf unser ewiges Ziel. So wie Augustinus sagte: Du, Herr, hast uns auf dich hin geschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Diese heilsame Unruhe in uns ist wahrhaft ein Antrieb, eine Triebfeder, die uns auf dem Weg zu Gott voranschreiten lässt. Das oben zitierte Prinzip und Fundament beschreibt die Grunddynamik dieser Lebensbewegung. Dabei kommt dem Mühen um innere Freiheit und Gelassenheit eine große Bedeutung zu. Es geht letztlich um die innere Freiheit allem Geschaffenen gegenüber. Dazu bedarf es jedoch des wachen Gespürs dafür, dass alles außer Gott vorläufig und im Letzten gleichgültig ist. Ich sage diese Worte bewusst auseinander, gleichgültig. Gott ist eine ganz eigene Qualität. Und alles, was nicht Gott ist, ist grundsätzlich verschieden und kann nicht die Absolutheit in Anspruch nehmen, die allein Gott in Anspruch nehmen kann. Und von daher ist im Blick auf Gott in dieser Welt, in unserem Leben tatsächlich alles relativ und in gewisser Weise gleichgültig. Nur der Herr kann eine absolute Gültigkeit für sich beanspruchen. Alles geht vorüber in dieser Welt. In allem wohnt der Wurm der Vergänglichkeit. Es gibt hier auf Erden keine bleibende Wohnstatt. Selbst wenn wir uns noch so sehr in Sicherheiten einrichten, all das wird einmal von uns weggenommen werden. Wir können nichts festhalten. Das letzte Hemd hat keine Taschen, sagt das Sprichwort. Aus dieser Erkenntnis soll die Haltung des schon angesprochenen Haben und Lassen Könnens wachsen. Nicht die Dinge dürfen uns beherrschen, sondern wir sollen in Freiheit mit den Dingen umgehen, lernen. Das hat zur Folge, dass ich mich von Liebgewordenem trennen kann, wenn es längst fällige Veränderungen im Sinne des Willens Gottes in meinem Leben blockiert. Dass ich Gewohnheiten aufgeben kann, wenn sie neue Erfahrungen und Entfaltungsmöglichkeiten hemmen oder verhindern. Dass ich mich aus Abhängigkeiten lösen kann, wenn sie mein Leben stagnieren lassen. Eine so beschriebene Losgelöstheit hat nichts mit kühler Beziehungslosigkeit zu tun. Das wäre ein Irrtum, das wäre die falsche Indifferenz, der falsche Gleichmut. Eine solche Indifferenz wäre leichter und schmerzloser, wenn wir uns gleichsam innerlich abschotten, wenn uns alles gleichgültig im negativen Sinn wird. Aber nicht darum geht es im Prinzip und Fundament und im geistlichen Leben, sondern es geht darum, dass wir uns, wie Ignatius sagt, vor jeder Entscheidung in unserem Leben ins Gleichgewicht der Waage bringen. Und diese Freiheit entwickeln, uns immer zu fragen, was bringt uns weiter auf dem Weg, den Gott mich führen will? Was hilft mir mehr zu dem Ziel, zu dem ich hin von Gott geschaffen bin? Das kann manchmal ein schmerzlicher Prozess sein, denn wir haben natürlich unsere Wünsche und Sehnsüchte, unsere Begierden und oft sind wir hier fixiert und nicht frei und haben im Grunde schon vorher für uns unsere Entscheidung getroffen. Doch wir sollen uns immer wieder der Leitfrage stellen, was bringt mich weiter auf dem Weg der mir von Gott zugedachten Identität? Was ist sein Wille für mein Leben? Was muss ich ergreifen und tun? Wie soll ich leben, damit das Werk Gottes in mir vorangebracht werden kann und ich auf das hin wachsen kann, was Gott eigentlich in mich hineingelegt hat und was er zur Erfüllung und zur Fülle kommen lassen will in meinem Leben. Und dabei steht nicht der Gedanke menschlicher Leistung im Vordergrund. Es ist nicht meine eigene Person, die hier im Vordergrund steht, sondern alles ist bezogen auf das Meer des Prinzips und Fundaments. Alles ist bezogen auf jenes ewige Ziel. Derjenige, der die geistlichen Übungen macht, soll also nachspüren, ob einer Lebensorientierung in dieser Grunddynamik bei ihm etwas Wesentliches im Weg steht. Und damit ist zugleich, wie gesagt, der gesamte Exerzitienvorgang wie mit einer Kurzformel umschrieben. Um das bisher Ausgeführte noch besser zu illustrieren, möchte ich Ihnen jetzt einen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium vorlesen. Als sich Jesus wieder auf den Weg machte, lief ein Mann auf ihn zu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott, dem einen. Du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch aussagen, du sollst keinen Raub begehen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Er erwiderte ihm: Meister, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Da sah ihn Jesus an, und weil er ihn liebte, sagte er: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe, was du hast, gib das Geld den Armen, und du wirst einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Der Mann aber war betrübt, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, manch einer hat sich beim Anhören dieses Evangeliums schon gefragt: Wer kann denn das leisten? Wie kann man denn das machen, wenn man in dieser Welt lebt, alles verkaufen, alles an die Armen geben? Man muss doch für seine eigene Existenz Verantwortung und Sorge tragen, zum Beispiel auch für den Erhalt einer Familie. Ist das nur etwas für Priester und Ordensleute? Ich glaube, dass dieses Evangelium einen jeden Christen angeht. Und es geht genau um die Frage, der wir uns heute in diesem Exerzitienvortrag widmen. Was bringt mich weiter auf dem Weg zu Gott? Was hilft mir mehr auf mein ewiges Ziel hin? Was muss ich ergreifen und tun, damit das Werk Gottes wirklich in mir zur Vollendung gebracht wird, zur Fülle kommt? Eines musst du noch tun. Für einen jeden von uns ist das wohl etwas anderes. Wovon muss ich mich noch lösen, damit der Wille Gottes in meinem Leben ganz Gestalt gewinnt? Der Mann im Evangelium soll alles loslassen, was ihn daran hindert, zu der unverwechselbaren Gestalt unterwegs zu bleiben, auf die hin er von Gott angelegt ist. Und das gilt für jeden von uns als Anspruch. Gott hat mit jedem von uns etwas vor. Jeder von uns soll einen Platz in dieser Welt ausfüllen. Und dies zu erkennen und mit Leben zu erfüllen, das ist unsere Verantwortung in diesem Leben, in dieser irdischen Existenz. Wovon muss ich mich trennen? Wo sind meine geheimen Reservate? Wo gehe ich traurig weg, weil ich mich von etwas nicht trennen kann? Das aber im Grunde aufhält, dass mein Leben die Gestalt gewinnt, die es nach dem Willen Gottes gewinnen soll. Das sind sehr grundlegende Fragen, denen wir uns immer wieder einmal stellen sollten, mit denen wir in die Stille gehen sollten, um dort von Gott die wesentlichen Impulse für unser Leben zu bekommen. Exerzitien wollen in den eigenen Glaubensweg einüben. Es sind Übungen, um immer wieder neu das Wesentliche zu erkennen und uns daraufhin auszurichten. Und dazu gehört, das klang jetzt schon mehrmals an, die schmerzlich befreiende Dialektik des Haben und Lassenkönnens. Es geht darum, Festlegungen und geheime Reservate aufzuspüren und sich resolut von allem zu trennen, was der inneren Berufung zuwiderläuft. So erlangt man jene engagierte Gelassenheit, die in dem leidenschaftlichen Bemühen besteht, alles, was wir sind und womit wir zu tun haben, dem Gesetz des Weizenkorns auszuliefern. Vielleicht haben wir schon in unserem Leben dem Herrn grundsätzlich gesagt: Ich liebe dich, ich will für dich leben, ich stelle dir mein Leben zur Verfügung. Und wir haben es ernst gemeint, als wir das so zum Ausdruck gebracht haben. Und doch, wie oft nehmen wir im Alltag das zurück? Wie oft sind wir uns selbst Gott? Wie oft sind unsere Bedürfnisse und Wünsche das eigentliche Leitmotiv für unser Leben? Aber dann dürfen wir uns auch nicht wundern, dass uns dies prägt, dass wir dann oft in uns gefangen sind, und das ist oft genug, dieses in sich gefangen sein, das ist oft genug die Quelle unserer Leiden. Wir leiden an uns selbst, an unserer Unfreiheit, an unserem Gefangensein, in den eigenen Wünschen und Begierden. Freiheit, wahre und echte Freiheit, wird uns erst zuteil, wenn wir den Mut haben, uns zu öffnen für den Willen Gottes, einen anderen Willen als dem unsrigen. Wenn wir uns dem Willen Gottes unterstellen, dann werden wir wahrhaft frei. Wenn wir bereit sind zu sterben, wie das Weizenkorn in die Erde zu fallen, dem Herrn unser Leben grundsätzlich zur Verfügung zu stellen, weil wir ihm trauen, dass er es gut mit uns meint und dass er am besten weiß, was für uns gut ist. Am Ende steht dann die aus der betenden Vertiefung in das österliche Geheimnis gewachsene Antwort, die der heilige Ignatius von Loyola in seinem Suscipe, in seinem berühmten Gebet zusammenfasste, wo es heißt: Nimm hin, o Herr, meine ganze Freiheit. Nimm an mein Gedächtnis, meinen Verstand, meinen ganzen Willen. Was ich habe und besitze, hast du mir geschenkt. Ich gebe es dir wieder ganz und gar zurück und überlasse alles dir, dass du es lenkst nach deinem Willen. Nur deine Liebe schenke mir mit deiner Gnade. Dann bin ich reich genug und suche nichts weiter. Eines der schwierigsten Übungsfelder für unsere engagierte Gelassenheit ist der Umgang mit unserem Vertrauen, in Gott und in die Menschen. Viele Selbst Priester und Ordensleute sagen, dass sie dieses Gebet des Ignatius nicht beten können. Dass der Anspruch, der ihnen aus diesem Gebet entgegenweht, zu hoch ist. Ja, dass sich da gewisse innere Ängste regen, was Gott wohl mit einem tun könnte, wenn man sich ihm so bedingungslos ausliefert. Hier ist wirklich die Herausforderung des Vertrauens. Wie stark oder wie tief ist uns unser Vertrauen in Gott? Trauen wir ihm zu, dass er es grundsätzlich und immer gut mit uns meint, dass er der Gute ist und dass er das Gute in unserem Leben wirken will, auch durch Kreuz und Leiden hindurch, auch wenn er uns bisweilen eine bittere Medizin reicht, die wir gar nicht gerne annehmen wollen. Trauen wir ihm, dass seine Liebe uns heilen und erlösen will und auf einen Weg führen will, der grundsätzlich zum Leben führt. Nur deine Liebe schenke mir mit deiner Gnade. Dann bin ich reich genug und suche nichts weiter. Wenn unsere Liebe stark und kräftig ist, stark genug ist, dann haben wir auch keine Angst, uns in die Hände Gottes fallen zu lassen und auch manches loszulassen, was uns lieb geworden ist, weil wir wissen, dass Gott uns ungleich mehr schenken kann, als wir uns selbst machen und ersehnen können. So geht es in den Exerzitien immer wieder darum, die eigene Situation im Dialog mit Gott zu klären. Das geistliche Leben beginnt dort, wo ich mir meiner eigenen Situation vor Gott bewusst werde, meiner eigenen Gebrochenheit, meines Verwundetseins, dass ich mir bewusst werde, wo ich Gott brauche, wo er meine Not wenden soll, dass ich ihm auch meine Wunden hinhalten kann in der Sehnsucht, von ihm geheilt zu werden. Doch zunächst einmal muss ich wissen, wo diese Wunden sind, wo ich verwundet bin, wo ich der Heilung bedarf, wo also die unerlösten Haltungen in mir, in meiner Persönlichkeit, in meinem Inneren sitzen. Das ist eben eine Klärung, eine Form der Gewissenserforschung, die eben manchmal schmerzlich sein kann, aber notwendig. Nur die Wahrheit wird uns frei machen. Das geistliche Leben beginnt, wenn man sich, wie gesagt, seiner eigenen Situation vor Gott bewusst wird. Und es geht darum, ihn als den einzig Absoluten zu erkennen, ihn als meinen Schöpfer anzuerkennen, als den einzig absoluten Bezugspunkt meines Lebens. Du allein, der Herr, du allein, der Höchste, wie wir es im Gloria der Messe beten. Wir stehen vor der Grundforderung Gottes, wie er es schon im Alten Testament ausgedrückt hat. Höre Israel, Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig. Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Diese Ganzheit, diese Totalität soll unser Leben mehr und mehr ergreifen. Gott als der einzig Absolute, vor dem alles andere relativ wird. Alle Dinge, alle persönlichen Bedürfnisse sollen der Verwirklichung seines liebenden Planes für mich untergeordnet werden. Das beste Beispiel für eine solche Haltung hat der Herr Jesus Christus selber gegeben, als er hier auf Erden lebte, um die Sendung des Vaters zu vollziehen. Jesus war der vollkommene Diener Gottes, so könnte man sagen. In Gethsemane betete er: Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und so ordnete er alles der vom Vater empfangenen Sendung unter. Das Magis, das Meer des Prinzips und Fundaments zu wählen, bedeutet das zu wählen, was Christus gewählt hätte. Dies umschließt einen Kampf, der dazu führt, in Christus der Unordnung zu sterben, um erneuert und geordnet in ihm aufzuerstehen. Der Gleichmut, die Indifferenz löscht nicht jeden unserer Wünsche aus und soll es auch nicht, sondern ordnet die Wünsche dem Willen Gottes unter. In all unserem Wünschen und Sehnen soll das letzte Wort das wahrhaft geistliche Verlangen haben, das, was uns durch den Heiligen Geist eingegeben wird. Die Suche nach Lob, Ehre und Dienst Gottes soll unser ganzes Denken und Tun bestimmen.
Das war der erste Teil der Exerzitien hier bei Radio Horeb in der Sendereihe Spiritualität. In den kommenden Tagen bis Donnerstag können Sie die nächsten Teile hören. Bei uns zu Gast ist dann jeweils Pater Gregor Lenzen, der Passionistenpater aus München. Der Weg zum Leben, das ist das Motto dieser Exerzitienreihe. Morgen folgt dann der zweite Teil: Gott nahe zu sein ist mein Glück. Wenn Sie diesen Teil heute noch einmal hören möchten oder vielleicht auch alle vier Teile bestellen wollen, dann ist das möglich. Sie können sich beim CD-Dienst melden unter der 0700 75 25 75 20 oder gehen Sie auf die Homepage von Radio Horeb, www.horeb.org. Sie können auch nach dem vierten Teil dann einfach alle vier Teile zusammen bestellen. So sparen Sie uns auch Portokosten. Pater Gregor, Ihnen herzlichen Dank und vergelt's Gott für diesen Impuls.
Segne es Gott.
Dürfen wir Sie zum Abschluss dann auch um den Segen bitten?
Ja, gerne. Es segne und behüte euch alle der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke und bis morgen.
Bis morgen.
Auf Wiederhören und einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Marion Kuhl.